ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Was für eine Woche für den Hafen, die Schifffahrt und den Meeresschutz. Am Anfang Ortstermin Berlin. Dort trafen sich Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Umweltschutzorganisationen zur ersten nationalen Meereskonferenz. Fast parallel dazu begann in Hamburg der Deutsche Schifffahrtstag. Sein Motto: Schifffahrt sicher, vernetzt, klimaneutral. Und unmittelbar danach feiert der Hafen Geburtstag. Das alles reicht eigentlich für 3 Sendungen. Wir fassen das alles zusammen in den kommenden 2 Stunden hier im Hamburger Hafenkonzert. Los geht's gleich natürlich aber erstmal mit Eindrücken vom Hamburger Hafengeburtstag. Willkommen zu unserer 3679. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Jubel, Trubel, Heiterkeit. Dazu jede Menge Schiffe, Wurstbuden und Bühnen, auf denen Musik gemacht wird. Das ist der Hamburger Hafengeburtstag. Unser NDR 90,3 Hafenkonzertreporter Carsten Seekund hat sich mal für uns unter die Leute gemischt.
Überall kann man Schiffe bestaunen. Entweder guckt man zu, wie sie über die Elbe fahren, oder man besichtigt sie. Ein Bummel über die Hafenmeile. Wo fällt Ihr Blick gerade hin und was genießen Sie?
Viele Schiffe und schön ist es.
Segelbootparade. Genial. Und das Wetter dazu, was will man mehr?
Ihr Eindruck?
Super, einfach toll.
Die Segelschiffe hier jetzt, die sind doch schön. Da sind die schon auf, da sind sie noch zu. Finde ich schön, wenn die auf sind.
Das ist auch das Herz, wenn man sich so umschaut.
Sehr schön.
Traumhaft.
Heimat, ne?
Heimat, ja. Wir sind ja Hamburger.
Schön für Hamburg, ne?
Sehr schön.
Ich mag besonders die Hochseeschlepper. Ich finde die Arbeit faszinierend. Ich finde, die machen einen tollen Job. Das fasziniert mich.
Was sagt das Herz, wenn man das sieht?
Das geht auf. Das blüht auf.
Ich komme aus Österreich.
Und was führt euch hierher, gerade jetzt zum Hafengeburtstag?
Hamburg, ja.
Wir kommen aus München.
Wo kommt ihr her?
Frankfurt am Main.
Top, wie immer.
Wir sind süchtig. Einmal im Jahr ist Hamburg Pflicht.
Warum sind Schiffe so schön?
Diese Leichtigkeit, dieses Schweben, also ich finde es toll.
Einfach Sehnsucht, ja. Ferne. Ja. Die Größe dann, wenn du da Hafenrundfahrt, 400 Meter lang, 22.000 Container, da kommen wir auf dem Main nicht ganz mit den Schiffen.
Auf den Bühnen hört man viel Shanty-Musik. Gefällt Ihnen das?
Ja, super. Super gut bis jetzt.
Ja, danke. Kann man mal machen, ne?
Sehr schön.
Ja, einfach die Seemannsmusik, die sich bei uns nicht so verbreitet. Passt zu Hamburg, am Hafen, zur Musik, Freiheit, Meer, einfach schön.
Alles gut, wir sind aus der Schweiz angereist, das erste Mal da.
Sehr schön, ja. Ja.
Warum?
Ja, die alten Lieder sind so schön, ja. Fällt uns sehr gut.
Und das für Leute, die aus Bayern kommen.
Gut, kann man genießen.
Sehr gut, ja. Sehr schön.
Super. Warum tut das gut?
Naja, ist Norddeutsch. Das ist
Heimat.
Heimat, genau.
Glückliche Menschen auf dem 836. Hamburger Hafengeburtstag. Und gleich, da stürzen wir uns nochmal rein ins Getümmel. Carsten Seegrund hat sich ein paar der Highlights auf diesem Hafengeburtstag angeschaut. Der Hamburger Hafengeburtstag, er ist zu einer guten Tradition geworden. 1 Million Menschen und mehr zieht er jährlich an. Und Highlight ganz zu Anfang der großen Party im Hafen sind natürlich der Eröffnungsgottesdienst im Hamburger Michel und das feierliche Einläuten auf der Rigmar Rigmas. Carsten Seekund.
Tradition wird großgeschrieben beim Hafengeburtstag, sei es nun das Anglasen zur Eröffnung oder die traditionellen Böllerschüsse von dem Schiff, das die Einlaufparade anführt, in diesem Fall der Tender Donau, ein Versorgungs- und Führungsschiff für Schnellboote der Bundesmarine. Es folgten über 200 Schiffe bei der Einlaufparade, Sportboote, Dampfschlepper, Motorschiffe oder Traditionssegler.
Die sind doch schön. Ich mag besonders die Hochseeschlepper.
Und viele Schiffe können besichtigt werden, darunter auch die beiden Großsegler, die Damor Dzsesze, der Stolz der Jugend der polnischen Marine, oder die Alexander von Humboldt II, mit ihren markanten grünen Segeln. Dazwischen Schiffe der Bundespolizei, etwa die Potsdam, das Dampfschiff Scharhörn oder der Schutendampfsauger 4 von 1909. Drumherum gibt es Live-Musik auf 2 Dutzend Bühnen. Rock, Pop, Folk. Auf einer schwimmenden Pontonbühne spielen abends live Lotto King Karl, Nina Tschuba oder Johannes Oerding. Besonders beliebt aber sind nach wie vor Shanties. Der Hamburger Hafengeburtstag gilt als das größte Hafenfest der Welt. Ein Schaufenster auch für die Hansestadt, so Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher.
200 Schiffe aus aller Welt werden erwartet. Und wir haben ein Programm für alle Gäste, für Familien, das die Vielfalt und die Freude der maritimen Tradition vermittelt. Ich wünsche allen Gästen viel Freude und interessante Erlebnisse auf dem 836. Hamburger Hafengeburtstag.
Kritik kommt immer wieder von Umweltverbänden. Insbesondere die großen Passagierdampfer würden einfach zu viele Abgase ausstoßen. Dazu Martin Helfrich von der Hamburger Wirtschaftsbehörde.
Bei vielen anderen Bereichen ist die Schifffahrt ja schon sehr viel umweltfreundlicher aufgestellt als noch vor Jahren. Hamburg gehört europaweit zu den absoluten Vorreitern, was zum Beispiel die umweltfreundliche Landstromtechnologie angeht. Also da sind wir schon an ganz, ganz vielen Stellen europaweit ganz an der Spitze.
Anders als in den Vorjahren gab es in diesem Jahr beim Hamburger Hafengeburtstag keine Protestaktionen von Umweltverbänden. Ein Thema, über das sich aber immer trefflich streiten lässt: Essen, Trinken und die Preise.
Oh, wir haben allerhand. Guck mal, der ganze Dresen. 10 Meter Dresen, voll mit Fisch. Alle Leckereien. Schön heißen Backfisch, Kalamaris oder so ein schön Bismarck, ein Matjes. Bismarck, Matjes, wie auf dem Dom, 5 Euro.
Das Bier kostet 5 Euro. Softgetränke kosten 4 und Schnäpse 3. Und die Stimmung allgemein ist auf dem Hafengeburtstag immer super.
Aperol kostet 6 Euro. Wir haben auch Lillet, Wildberry, Lillet Peach, ne? Hugo Schwarz. Lillet zum Beispiel kostet dann auch 7 Euro. Peach kostet, glaube ich, 8 Euro jetzt.
Riesenbratwurst 5 Euro im Brötchen. Die Rote genauso auch 5er. Currywurst 6 und Pommes 4 bei uns.
Wie viele Würstchen habt ihr denn da so schätzungsweise?
Boah, hier haben wir ungefähr 1500 Stück und in der Kühlung haben wir dann aber vielleicht nochmal das Doppelte. Plus minus 2.
Jede Familie gibt nach Einschätzungen der Wirtschaftsbehörde 60 bis 70 Euro beim Hafengeburtstag aus für Essen und Trinken.
Also ich muss sagen, ich bin Preise aus England gewohnt. Ich wohne in Oxford, insofern. Für mich ist es okay hier.
Ich glaube, bei uns ist es inzwischen auch normal.
Ja, ich habe auf den Festen ist es, glaube ich, normal. Da wundert es mich nicht mehr dann, dass so.
Man gewöhnt sich schwer dran, aber man bezahlt es.
Ist aber so in anderen Gegenden ja auch. Nicht? Das ist nicht, dass man sagen muss, hier total übertrieben.
Und fast alle Veranstaltungspunkte, ob Live-Musik auf den Bühnen, Schiffsbesichtigungen oder die Konzerte am Abend, sind alle gratis.
Carsten Seekund mit Eindrücken vom Hamburger Hafengeburtstag. Und gleich, da geht's hier um das diesjährige Partnerland des Hafengeburtstages. Und das ist dieses Jahr ein Bundesland, und zwar von Österreich. Das Burgenland. Mehr dazu gleich. Es wird wieder kräftig gefeiert an diesem Wochenende im Hamburger Hafen. Und wie jedes Jahr, da feiert auch dieses Mal ein Partnerland mit. Vergangenes Jahr, da war das Lettland, 2023 Südkorea, 2022 Kroatien und dieses Jahr ein österreichisches Bundesland, das Burgenland. Carsten Seekund weiß mehr.
Ja, es geht zünftig zu an der Kehrwiederspitze. Dort, wo sich das Burgenland als diesjähriges Partnerland beim Hamburger Hafengeburtstag den Besucherinnen und Besuchern präsentiert. Viele tragen stolz ihre Trachten.
Wir sind in einer kroatischen, burgenland-kroatischen Tracht hier. Und wir sind eine Tamburitzer Gruppe, das ist ein Saiteninstrument. Und das spielen wir hier.
Und ob Männer oder Frauen, sie tragen ihre Trachten gern.
Ja, wir sind Burgenländer. Wir sind stolz auf unsere Heimat, wir sind Patrioten.
Und davon erfährt man vor allem musikalisch. Das Programm präsentiert Elisabeth Gamhoff.
Ja, so wie das Burgenland vielfältig ist, so ist unser Programm vielfältig. Das heißt, wir haben traditionelle Musik, wir haben Tamburitzer Klänge. Es gibt ja die Volksgruppen im Burgenland. Ja, und das ist die Musik der kroatischen Volksgruppe, der größten burgenländischen Volksgruppe. Das sind Tamburitzer Klänge, das sind Saiteninstrumente. Es gibt Blasmusik, böhmische Blasmusik. Es gibt Musical, es gibt moderne Klänge mit Garish heute Abend. Eine Top-Band, die auch hier in Hamburg in der Szene bereits bekannt ist. Also alles, was das Herz begehrt.
Österreich steht als Urlaubsziel bei vielen Norddeutschen hoch im Kurs. Allerdings fahren die meisten nach Tirol, Kärnten oder direkt nach Wien. Das Burgenland soll deswegen bekannter werden.
Das Burgenland ist großartig, es ist eher flacher. Im Süden sanft hügelig, wir haben wunderschöne Seen, wir haben wunderschöne Burgen, Schlösser, Radwege, 3300 Kilometer Radwege. Wir haben den burgenländischen Wein, wir haben die Kulinarik und wir haben sehr viel Kultur und wir haben die burgenländischen Menschen. Und das macht's aus, ja. Wir sind besonders.
Zu den kulinarischen Spezialitäten gehört unter anderem die Einbrennsuppe, eine Suppe mit Mehlschwitze, aber auch eine Fischsuppe und, ganz besonders beliebt hier auf dem Hafengeburtstag, der Burgenland-Burger.
Der ist mit Pulled Pork, ganz viel Liebe, Kohlschlussalat, Röstzwiebel und Soße. Schön saftig und geschmacklich gut.
Bekannt ist das Burgenland aber vor allem für seine Weine, so sagt ein Mann aus der Steiermark.
Wenn bei uns einmal der Wein ausgeht, dann müssen wir ins Burgenland fahren.
Und einige dieser Weine präsentiert Sommelier Gerhard Knobel beim Hamburger Hafengeburtstag.
Burgenländische Weine, unglaubliche Vielfalt. Burgenland ist ja bekannt für Rotwein in Österreich, das Rotweinherz Österreichs, bekannt für den Blaufränkisch und auch für den Zweigel am Neusiedlersee. Am Eisenberg frische, elegante Weißweine mit toller Struktur, von Grüner Veltliner über Welschriesling bis zur Neuburger Spezialität am Leiterberg. Saftige Cuvées dazu und ein charmanter Zweigel. Nicht zu vergessen auch die großartigen Süßweine aus dem Seewinkel und aus der Freistadt Rust. Und ganz im Süden wieder der Rote zu finden, besonders schieferhaltige, eisenhaltige Böden, so das mitunter das Kernigste, was Österreich zu bieten hat.
Die vielen Besucher sind von der Gemütlichkeit des Burgenlandes hier beim Hafengeburtstag angetan.
Ja, wunderschön. Sehr schöne Musik, Blasmusik. Wunderbar.
Übrigens, jede Nacht fährt ein Güterzug von Hamburg bis ins Burgenland und versorgt dort die Region mit Gütern aus aller Welt. Und vielleicht kommt ja auch in Zukunft der ein oder andere Norddeutsche als Gast ins Burgenland.
Wo die Kindheit ich verbrachte, wo ich die Liebe fand, ja, dort ist meine.
Carsten Seekund über das Partnerland des diesjährigen Hamburger Hafengeburtstags, das Burgenland in Österreich. Feierstimmung im Hamburger Hafen. Beim Hamburger Hafengeburtstag aber nicht nur da. Am Donnerstag, also einen Tag vor dem Beginn des Hafengeburtstags, da fand dort eine Taufe statt. Auf der Werft Blohm und Voss, und zwar die Taufe der Korvette Augsburg. Ein Kriegsschiff ist das, das nach der Endausrüstung und Tests hier in Hamburg an die deutsche Marine übergeben werden soll. Reinhard Postelt war bei den Feierlichkeiten dabei.
Diesen Moment der Taufe der Augsburg wird die deutsche Admiralität so schnell nicht vergessen. Die rund 50 Admirale, Kapitäne und Leutnants trauten ihren Ohren kaum, als das Tauflied erklang. Das Marinemusikkorps Kiel schmetterte Eine Insel mit zwei Bergen, das Lied von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, aus der Augsburger Puppenkiste. Es war eine ungewöhnliche Verbeugung vor der Patenstadt. Augsburgs dritter Bürgermeister Bernd Krenzle strahlte übers ganze Gesicht.
Das ist gewisse Tradition und es macht auch Sinn. Augsburg hat nun mal diese Puppenkiste und ist auch eine wunderbare Melodie, wenn ich sagen darf. Macht Freude, wenn man es anhört. Wunderbar.
Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber war verhindert. Sie musste zu Hause das Hohe Friedensfest vorbereiten. Als Taufpatin schritt also Sigrun Maxine Weigel vor die 89 Meter lange, grau glänzende Korvette. Sie leitet das evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum. Souverän durchtrennte sie mit einem kleinen Beil das Seil mit der Sektflasche.
Ich taufe dich auf den Namen Augsburg. Und ich wünsche dir alle Zeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Die Sektflasche zersprang, an der Kommandobrücke wurde das Namensschild Augsburg enthüllt und die Marinekadetten riefen voller Inbrunst. Taufpatin Sigrun Maxine Weigel war schwer gerührt.
Ich habe heute die Korvette Augsburg auf ihren Namen taufen dürfen. Es ist einfach ein so bewegender Moment. Das wirkt so in einem nach. Es ist so ein starkes Gefühl. Es ist einfach erhaben, so besonders. Und ich bin einfach nur überwältigt.
Augsburg hat im März auch den Freundeskreis Corvette gegründet. Schon beim Auftakttreffen kamen 20 Bürger zusammen. Die Stadt pflegt seit 1910 Patenschaften mit Schiffen der Marine. Die neue Corvette ist das vierte Schiff mit dem Namen der Stadt. Die Vorgängerfregatte Augsburg ist auch 6 Jahre nach ihrer Verschrottung bei der Marine noch legendär. Flottillenadmiral Andreas Czerwinski ist selber auf ihr gefahren. Sie hatte einen besonderen Spitznamen.
Ich durfte auch 2-mal auf der Fregatte Augsburg mitfahren, die Nummer, sozusagen das Kennzeichen F213 trug. Und wie selbstverständlich hat natürlich dieses Schiff den Spitznamen die Wilde 13 bekommen.
Die Wilde 13 war eine Piratenbande. Nicht Piraten, sondern Russlands Marine soll die neue Korvette Augsburg ins Visier nehmen. Bei der Taufe auf der Hamburger Werft betonte Admiral Czerwinski, Deutschlands Bedrohungslage habe sich sehr zugespitzt. Die Augsburg werde dringend gebraucht. Durchaus sorgenvoll blickte auch der dritte Bürgermeister Bernd Krenzle auf die Weltlage.
Ich wünsche dem Schiff und vor allen Dingen auch der Besatzung, dass sie durch sichere Gewässer fahren, nach Hause kommen, gesund und vor allen Dingen mit dem Bewusstsein, ein Stück damit mitzuhelfen, dass die Welt friedlicher wird, dass alles gut geht.
Reinhard Postelt über die Taufe der Korvette Augsburg vergangenen Donnerstag bei Blum und Voss. Wenn Menschen auf hoher See über Bord gehen, dann hängt ihr Leben davon ab, wie gut ihre Retter sie im Wasser sehen können. Gerade nachts bei schlechtem Wetter oder in rauer See. Deswegen fand kürzlich eine große Untersuchung zu Rettungsmitteln auf der Nordsee statt und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit Sitz hier bei uns in Hamburg spielte dabei eine ganz zentrale Rolle. Jenny Witt.
Bis zu 3 Meter hohe Wellen und Windstärke 6 bis 8 nordöstlich von Helgoland. Perfekte Bedingungen für diese Übung. Die Neumondnacht Ende März war ganz bewusst ausgewählt worden, sagt Helmut Schmidt vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg.
10 Uhr nachts, also wir hatten richtige Dunkelheit. Wir haben auch die Beleuchtung auf allen Schiffen ausgeschaltet.
Er ist an Bord des Forschungsschiffes Altair. Auch 2 Seenotrettungskreuzer, die Nies Randers und die Hermann Marwede, sowie ein Rettungshubschrauber der Marine sind vor Ort. Und weit vor ihnen im Wasser ist ein speziell ausgebildeter Taucher, den die Besatzungen suchen sollen. Sicherheitshalber ist er angeleint an eine Boje. Er trägt eine Rettungsweste ohne Reflektoren und vor allem auch ohne Beleuchtung. Helmut Schmidt malt sich aus, wie sich das im Wasser anfühlen muss.
Ich schwimme jetzt da in diesen Wellenbergen und ich sehe nichts. Ich sehe vielleicht die Umrisse von einem Schiff da ein paar hundert Meter entfernt, aber ich werde nicht gesehen. Sie haben ja keine Rettungswestenleuchten angehabt.
In der mondlosen Nacht ist der Mensch im Wasser so gut wie nicht zu entdecken. Gäbe es da nicht noch eine winzig kleine LED-Leuchte?
Diese Personen hatten eben Funkgeräte mit dabei und die LED von dem Funkgerät Bedienungsknopf. Die war vom Hubschrauber sichtbar. Der Hubschrauber hätte keine Chance gehabt, diese Person zu identifizieren mit der Sensorik und mit den Mitteln, die mit an Bord waren.
Ein klarer Beweis dafür, wie wichtig die Leuchten an Rettungswesten sind. Eine weitere Frage für die Teams in dieser Nacht: Ist leuchtendes Rot für Rettungswesten tatsächlich die beste Farbe, um im Licht eines Suchscheinwerfers entdeckt zu werden? Es gibt noch 2 weitere Kandidaten.
Das eine ist so ein Pink. Das ist eine Farbe, wie sie in Südafrika gerne verwendet wird. Und wir nennen es Neo. Das ist irgendwas zwischen Gelb und Grün. Und wir wollten einfach sehen, bei diesen Wellenbedingungen, wo man dann eben auch mal Gischt mit reinbekommt, wie verhält sich dann diese Detektion von diesen Farben?
Die 3 verschiedenfarbigen Rettungswesten treiben, an Versuchskreuzen befestigt, im Wasser. Während die Schiffe auf sie zufahren, notieren die Besatzungen, welche Weste wann im Scheinwerferlicht auftaucht. Und ja, am Ende gibt es einen Favoriten bei den Beobachtern. Welche Farbe das ist, darf Helmut Schmidt aber nicht verraten, bis die Auswertungen komplett sind. Außerdem vergleichen die Besatzungen auch verschiedene LED- und Halogen-Suchscheinwerfer sowie Nachtsichtkameras mit künstlicher Intelligenz. Denn die KI kann auf den Aufnahmen schon jetzt Schiffe und Seezeichen gut erkennen. Dass diese Nachtsichtkameras zukünftig auch die Suche nach Schiffbrüchigen unterstützen können, erhofft sich Seenotretter Martin Rakobrandt. Er ist 2. Vormann auf dem Kreuzer Nies Randers aus Mecklenburg-Vorpommern.
Die Grenzen sind noch diese schnellen Schiffsbewegungen. Daran wird halt auch noch gearbeitet, das ganze System zu stabilisieren. Und wenn das irgendwann so sein sollte, dann könnte ich mir das vorstellen, dass es auch eine gute Sache wäre für die Kreuzer, um unseren Auftrag noch besser erfüllen zu können.
Schon seit einiger Zeit testet seine Besatzung die Kameras auf dem Schiff von der Station Darßer Ort. Und die Bilder können tatsächlich bei der Suche helfen.
Es ist schon so ein bisschen verpixelt auf dieser Entfernung. Aber trotzdem ist es für uns noch möglich, das also auszuwerten und sagen, das ist jetzt was und das ist jetzt nichts.
Auch Handelsschiffe würden von solchen Kamerasystemen profitieren, so Helmut Schmidt. Bei schlechter Sicht können sie nämlich vor Objekten im Wasser warnen.
Also dieser Baumstamm oder ein Container oder sonstiges, was so im Meer treibt, also das, was normalerweise heute die Wache entdecken soll, das sollte im Prinzip auch durch diese Systeme abgedeckt werden.
Und die autonom fahrenden Schiffe der Zukunft sind komplett auf Kameras mit KI angewiesen. Denn ohne Kapitänin oder Kapitän an Bord brauchen sie natürlich künstliche Augen, um ihre Umgebung zu sehen. Jetzt werden die Ergebnisse der gemeinsamen Übung ausgewertet und einige davon veröffentlicht. Die Neumondnacht auf der Nordsee hat wertvolle Daten geliefert, um die Seefahrt zukünftig noch sicherer zu machen.
Die Planung für die erste nationale Meereskonferenz in Berlin lief seit Monaten. Und am Ende, da fiel der Auftakt ausgerechnet auf den Tag der Kanzlerwahl. Mittendrin, da sorgte aber nicht nur das für Unruhe, sondern auch eine Personalentscheidung der neuen Bundesregierung. Kerstin von Stürmer war vor Ort.
Erst war es noch ein Gerücht, am zweiten Tag der Konferenz dann die Gewissheit. Eine der ersten Entscheidungen des neuen Bundeskabinetts ist die Abschaffung des Meeresbeauftragten. Sebastian Unger ist seit 3,5 Jahren im Amt. Er ist das Scharnier zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Umweltorganisationen in Sachen Meeresschutz. Und er arbeitet in diesem Amt ohne zusätzliche Kosten und ohne eigenen Stab. Die Reaktionen auf diese politische Entscheidung waren entsprechend. Polarforscher und Autor Arvid Fuchs, der weiß, wie wichtig dieses Amt gerade für die öffentliche Wahrnehmung ist.
Die Signalwirkung ist das Entscheidende. Es wird wahrscheinlich trotzdem von den entsprechenden Personen das Thema vorangetrieben. Aber es gibt eben keinen Meeresschutzbeauftragten mehr. Und dieses Signal in der Außenwirkung ist fatal, weil es eigentlich auch signalisiert, na, so wichtig kann der Meeresschutz dann ja nicht sein, wenn der Beauftragte gestrichen wird.
Musiker Björn Both von Santiano ist einer der deutschen Botschafter der UN-Ozeandekade. Auch er versteht diese Entscheidung nicht.
Ich sehe das als eine Katastrophe. Das ist so eine leichte Schablone, die wir gerade aus anderen Ländern bekommen und um die wir gerade versuchen, ein bisschen vorsichtig herumzukritzeln, dass wir Stellen abbauen, dass wir wichtige Posten und Institutionen wegräumen, die im Grunde genommen für so viel stehen, was jetzt wichtig wäre.
Trotz dieser Entscheidung im Kanzleramt wurde nur wenige Kilometer weiter im Westhafen in Sachen Meeresschutz gearbeitet. Die Themen sind dabei so vielfältig wie die gut 400 Teilnehmer der Konferenz. Immer wieder im Fokus dabei ist die enge Zusammenarbeit auch zwischen Wirtschaft und Umweltschutz. Denn Ökologie und Ökonomie schließen sich nicht aus. Petra Mahnke, die Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik.
Wenn wir die Meere nutzen, müssen wir versuchen, sie mit der bestmöglichen Technologie zu bewirtschaften. Und das schaffen wir eben auch nur im Schulterschluss mit einer Wissenschaft, die uns den Weg weist. Was können wir den Meeren zumuten? In welcher Zustand befindet sich aktuell die Weltmeere? Und wie müssen wir eigentlich bestimmte Zonen besonders behutsam behandeln.
Aus Hamburg angereist ist der Präsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, Helge Hegewald.
Ja, das ist natürlich auch die blaue Wirtschaft. Also wir sind ja auch für die Nutzung der Meere zuständig, insbesondere für die Planungs- und Genehmigungsverfahren Offshore-Windenergie. Und da wollen wir natürlich dafür sorgen, dass das alles naturverträglich passiert, dass der Meeresschutz da auch mitgenommen wird, auch gerade der Artenschutz. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg als BSH, das zu garantieren, weil wir beides beinhalten, sowohl den Schutz der Meere als auch die Nutzung der Meere, naturverträglich.
Für Katja Mattes, die Direktorin des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel, ist es wichtig, auch das zu transportieren, was an erfolgreicher Zusammenarbeit in Sachen Meeresschutz in den vergangenen Jahren schon geschafft wurde.
Also ein ganz konkretes Highlight, woran ich denke, wo es eine unglaublich tolle Kombination zwischen Wissenschaft und Politik gab, ist das Sofortprogramm Munitionsbergung. Wir haben letztes Jahr angefangen, in der Lübecker Bucht Munition zu bergen aus der Ostsee, Altmunition aus den zwei Weltkriegen. 100 Millionen Euro hat die Bundesregierung gegeben. Im neuen Koalitionsvertrag steht, dass es auch die Aufgabe der neuen Bundesregierung ist, Munition zu bergen. Und das ist ein Riesenerfolg. Wir forschen seit 15 Jahren an der Detektion von Munition im Meer, wissen genau, wo was liegt. Und jetzt muss das Zeug endlich raus.
Der Austausch in Sachen Meeres- und Klimaschutz, das ist es, was diese Konferenz ausmacht. Und es sind die Ideen, die jeder mitbringt, um den Meeres- und Klimaschutz immer wieder neu ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, sagt Meteorologe Frank Böttcher.
Ich bin ganz begeistert von Ideen, die uns noch mal vor Augen führen, welche Bedeutung das Meer eigentlich hat. Und es beginnt tatsächlich mit dem Wasserhahn zu Hause. In dem Moment, wo man den Wasserhahn aufdreht, läuft bereits Wasser, das irgendwann mal von uns Meteorologen als Vorhersage, als Regen aus den Wolken gekommen ist, das läuft ins Meer. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dass alles das, was wir an Wasser von uns weggeben, immer irgendwann im Meer landet, das macht uns vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller für das, was uns zusammenhält. Und der Ozean gehört auf jeden Fall dazu.
Und er hat noch eine Idee mitgebracht aus Paris.
Nämlich auf die Gullideckel einen kleinen Aufkleber zu machen, auf dem draufsteht, hier beginnt das Meer. Und das macht uns vielleicht nochmal klar, dass alles das, was an Wasser von uns herausgegeben wird, irgendwo hingeht, in den Gulli hinein, bereits irgendwann ins Meer geht. Und so, wir müssen aufpassen, was wir da draußen tun.
Und Arvid Fuchs, der erinnert nachhaltig daran, wie wichtig es ist, die Meere zu schützen.
Ich glaube schon, dass insgesamt einiges passiert ist im Bereich Meeresschutz. Aber es reicht eben noch nicht aus. Und deshalb, glaube ich, dürfen wir uns nicht irgendwie jetzt sagen, dass andere Probleme wichtiger sind. Dem Klimawandel ist es egal, was für Probleme wir parallel zu handeln haben, sondern wir müssen eben sehen, dass wir alle Probleme, die irgendwie auf der Welt entstehen, irgendwie in den Griff bekommen.
Zum Schluss kommt der Gastgeber dieser Konferenz zu Wort. Sebastian Unger war, wie gesagt, 3,5 Jahre lang der Meeresbeauftragte der Bundesregierung. Jetzt hofft er, dass es auch mit der neuen Regierung in Sachen Meeresschutz weitergeht und es dann doch noch einen gemeinsamen Plan dafür geben wird.
Diese sogenannte Meeresstrategie war in der Tat, sage ich mal, fast fertig. Gemeinsam mit verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen, mit Verbänden, mit Stakeholdern, natürlich auch mit den anderen Ressorts haben wir diesen sehr maßnahmenorientierten Vorschlag entwickelt. Viele von diesen Maßnahmen werden wir und sind wir schon dabei umzusetzen. Ich denke, dass auch die künftige Regierung hier auch nochmal besondere Akzente setzen will mit einer Strategie oder einem Aktionsplan. Wie genau das Format aussieht, muss abgewartet werden.
Sebastian Unger, er war der Meeresbeauftragte der Ampelregierung. Kerstin von Stürmer über die erste nationale Meereskonferenz im Schatten des Regierungswechsels in Berlin. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90. Zeitenwende. Dieses Wort hat der inzwischen verabschiedete Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine geprägt. Und tatsächlich haben sich auch auf unseren Meeren die Zeiten seitdem geändert. Immer wieder gibt es sogenannte hybride Angriffe, zum Beispiel auf Pipelines wie Nord Stream 1 und 2, sowie auf Daten- und Stromleitungen, meist in Ost- und Nordsee. Wie kann sich Deutschland da besser wappnen? Das war eines der zentralen Themen beim Deutschen Schifffahrtstag. Der fand diese Woche in Hamburg statt. Dietrich Lehmann war dabei.
September 2022, wenige Monate nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Sprengsätze zerfetzen die Gaspipelines der Nord Stream-Trasse in der Ostsee.
Und Nord Stream ist das meines Erachtens beste Beispiel, um maritime Abhängigkeiten und Abhängigkeiten von maritimer kritischer Infrastruktur zu unterstreichen. Denn wir wissen alle, was passiert ist. Gasknappheit auf den europäischen Märkten, Preisexplosion, Rezession. Und in der Tat lässt sich eine maritime oder eine Abhängigkeit von Ressourcen nicht besser beschreiben.
Sagt Kapitän zur See Matthias Seipel vom Maritime Operations Center der Marine in Glückstadt, unweit von Flensburg. Dort laufen in einem Bunker unter der Erde Daten über Bedrohungen auf Nord- und Ostsee zusammen.
Sind aber eben nicht nur Pipelines. Alle sprechen von der Cloud. Alle denken an Satelliten. Mitnichten. Unser Internet basiert auf Kabeln. Seekabeln. Und Disruptionen führen hier zu veränderten Netzgeschwindigkeiten. Und die können sehr wohl Auswirkungen auch auf Börsentätigkeiten in der Verbindung New York, Frankfurt, Singapur haben. Also, wir als moderne Gesellschaft, wir sind schlicht abhängig von maritimer Infrastruktur.
Gerade die Ostsee ist schon seit langem ein Meer, auf dem der Westen ständig durch sogenannte hybride Angriffe und Operationen herausgefordert wird, so Liliane Rosbach vom Bundesministerium Digitales und Verkehr.
Die Frontlinie ist schon da. Ich spreche immer nur, ich bin zivil, spreche von hybrider Bedrohung, aber ich habe es eben auch schon häufig gehört, es sind hybride Kriegsangriffsmethoden, die eben hier schon stattfinden, die wir fast täglich im letzten Jahr erlebt haben.
Dabei ist Deutschland, besonders wegen seiner Abhängigkeit von Exporten und Importen, auf sichere Meere angewiesen, sagt Gabi Bornheim, Präsidentin des Verbands Deutscher Reeder.
Die Weltordnung ist im Wandel. Und mit ihr verändern sich auch die strategischen Realitäten auf See. Maritime Sicherheit ist längst kein technisches Randthema mehr. Es ist nicht die maritime Sicherheit, es ist eben auch das maritime Bewusstsein. Das Bewusstsein nicht nur für die Seeschifffahrt, sondern auch alles, was dazugehört. Und letztendlich ist eben das Rückgrat, über das wir sprechen.
Wichtig ist dabei zuallererst zu wissen, wer oder was auf Nord- und Ostsee unterwegs ist, sagt Kapitän zur See Seipel.
Wir als Militärs, wir sind es gewohnt, in Lagebildern zu denken. Wir verschaffen uns einen Überblick über eine Situation, bewerten sie, ziehen Schlussfolgerungen, führen Operationen durch und gehen dann wieder in den Loop zurück, bewerten die Situation neu, ändern unsere Vorgehensweise.
Dabei hat die Marine auch den zivilen Schiffsverkehr im Blick. Schließlich wurden in den letzten Monaten und Jahren ja immer wieder Frachter und Tanker dazu eingesetzt, um am Meeresboden Leitungen zu beschädigen, zum Beispiel indem Anker hinterhergeschleppt wurden. Wie aber findet man aus vielen tausend Schiffen diejenigen heraus, die verdächtig sind?
Das machen wir in erster Linie aufgrund von Analysen. Von wo kommt das Schiff, wo fährt das Schiff hin? Wie ist die Eignerstruktur? Wer ist der Charterer? Wer ist der Operator? Und wir nutzen Informationen über Besatzungsangehörige.
Vor allem arbeitet die Marine bei der Aufklärung dabei mit AIS-Daten, also den Daten des automatischen Schiffsidentifikationssystems, die Schiffe selbst aussenden. Das aber ist anfällig für Manipulationen, so Seipel.
Und wir beobachten täglich, wie im AIS-System sogenannt gespooft wird. Das fängt damit an, dass Ankerpositionen vorgegeben werden, beispielsweise von Tankern, die sanktioniert sind, die dann behaupten, vor Klaipeda zu ankern, in Wirklichkeit aber nach Kaliningrad einlaufen. Und es geht darüber hinaus so weit, dass einige Schiffe behaupten, eine Flagge zu führen, die ihnen schon vor Wochen entzogen wurde. Das ist das Neueste, was wir beobachten.
Schwierig ist allerdings, wie damit umgegangen werden kann. Erst recht, wenn Schiffe in internationalen Gewässern unterwegs sind. Meist fehlt der rechtliche Rahmen, sagt Liliane Rosbach vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
Wir haben Gesetze, die für Bündnis- und Landesverteidigung funktionieren. Wir haben ein Gesetz für innere Sicherheit, die polizeilichen Gesetze. Und wir haben, was die Betreiber angeht, in der Regel Safety-Anforderungen, Sicherheitsanforderungen, oder die dann eben letztendlich sektorspezifisch sind. Zu den hybriden Bedrohungen, das ist eine große Herausforderung, weil die Grenzen durch eine hybride Bedrohung nun einmal verschwimmen. Man kann eben nicht sagen, ist es ein Unfall gewesen, ist es ein terroristischer Akt gewesen, ist es ein staatlicher Akt gewesen, ist es ein Sicherheitsvorfall einfach so. Das ist aber erforderlich, um zu handeln und um zu sagen, wer handelt.
Mittlerweile arbeiten die verschiedenen Behörden und Organisationen wie Polizei, Marine, Betreiber von Windparks und Pipelines schon wesentlich besser zusammen als noch vor einigen Jahren. Das aber reicht noch nicht, sagt Kapitän zur See Seipel.
Wenn man jemanden sieht, der potenziell ja Gefährder sein könnte, dass man ihn anspricht, hören Sie, Sie schleppen Ihren Anker, bitte nehmen Sie ihn an Deck, das hat was mit Seemannschaft zu tun, bis hin zum Manövrieren vor dem Bug oder gegebenenfalls auch der Androhung von Gewalt.
Deshalb fordern sowohl Vertreter der Marine als auch aus der Politik ein sogenanntes Seesicherheitsgesetz, mit dem klare Zuständigkeiten geregelt werden.
Der Meeres- und Klimaschutz war das zentrale Thema der Nationalen Meereskonferenz in Berlin. Wir haben es gehört. Aber auch hier in Hamburg wurde darüber diskutiert. Beim Deutschen Schifffahrtstag. Schifffahrt und Meeresschutz, wir wissen es, das passt nicht immer gut zusammen. Ob die Luft oder das Wasser Schiffe verschmutzen, die Umwelt durch ihre Abgase, austretendes Öl oder wenn sie ihr Abwasser ins Meer leiten. Dass das nicht so weitergehen kann, wissen auch Reedereien und maritime Unternehmen. Und darum trafen sie sich beim Deutschen Schifffahrtstag mit Umweltschützern und sprachen mit ihnen über konkrete Lösungen für gesündere Ozeane. Jenny Witt war dabei.
Wir betreiben ja zwei Routen zwischen Deutschland und Dänemark. Und auf der Vogelfluglinie werden wir in wenigen Monaten eine vollelektrische Fähre in Dienst stellen,
sagt Annette Ustrup-Svensen von der deutsch-dänischen Fährreederei Scandlines.
Wir schaffen diese 18,5 Kilometer in 45 Minuten ohne direkte Emissionen.
Also fast wie die neue batteriebetriebene Hafenfähre in Hamburg. Nur ein paar Nummern größer und sehr viel teurer.
Insgesamt 80 Millionen Euro. Also Fähre und Umbau von Hafen, Ladestationen und so weiter. Das machen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass wir auch dafür verantwortlich ist, Ostseeraum zu schützen. Das ist Teil unserer Strategie, weil wir wissen ja, irgendwann kommt da direkt unter uns eine feste Fähren-Weltquerung. Dann wird wir die grüne Alternative sein.
Aber klar, es muss sich rentieren, sagt sie. Dass das klappt, davon ist das Unternehmen offensichtlich überzeugt. Auch in den 2030ern, wenn der Fehmarn-Belt-Tunnel fertig sein soll. Scandlines will die Passagiere dann mit viel Komfort und einem maritimen Erlebnis auf die Fähre locken. Gerade die Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, die ihre vorgeschriebenen Pausen einlegen müssen. Aber solche Investitionen in grüne Technologien, davon muss man viele Firmen erst einmal überzeugen. Das sollte eigentlich gerade auf Regierungsebene geschehen, sagt Frank Schweikert von der Deutschen Meeresstiftung. Stattdessen sieht er da noch viel zu viele bürokratische Hürden und zu wenig Handeln.
Es gibt in Deutschland 16 Ministerien und Behörden, die in irgendeiner Form mit dem Meer zu tun haben. Das heißt, immer dann, wenn es einen Benefit gibt zum Thema Meer, dann kommen sie alle, heben die Hand und sagen, da wollen wir natürlich mit beteiligt sein. Und dann, wenn es beispielsweise ums Aufräumen geht, dann drehen sich alle um und sagen, da haben wir leider keine Zuständigkeit.
Das Meer hat mit einer Vielfalt von Themen zu tun, darunter Ernährung, Transport, Wissenschaft und Umwelt, sagt Schweikert. Also müsse man miteinander reden, gerade wenn man einen großen Sektor wie die Schifffahrt nachhaltiger gestalten will.
Im Bereich der Antriebe kann man noch relativ viel machen. Ich denke, in erster Linie müsste das Rohöl ein bisschen destilliert werden, damit nicht so viel Schwefelbelastung in die Luft kommt. Das ist also Maßnahme Nummer eins. Dann kann durch langsam fahrendere Schifffahrt unglaublich viel Energie gespart werden. Es können Geräusche vermieden werden, die Meeressäuger stark beeinträchtigen.
Viele Unternehmen wollen handeln und tun das inzwischen auch, sagt Klaus Mark vom maritimen Cluster Norddeutschland. Zum Beispiel bei den Offshore-Windanlagen und den Schiffen, die bei der Errichtung der Windräder genutzt werden.
Da sind jetzt schon im Einsatz Errichterschiffe, die mit Wasserstoff betrieben werden. Es sind in Planung auch Konzepte, wo auch mit Batteriebetrieb CTVs, also Crew Transfer Vessels, betrieben werden. Und gleichzeitig wird natürlich auch geguckt, wie kann man den Aufbau von den Windanlagen umweltfreundlicher gestalten. Da geht es eben darum, auch Schiffe, Krantechnik auch effizient mit weniger Ressourceneinsatz da auch auf den Weg zu bringen.
Auf jeden Fall seien maritime Firmen bereit, nachhaltiger zu handeln, sagt Marc, solange die Bilanz am Ende positiv bleibt.
Ich glaube, das ist einfach so diese Spannung, in der die Unternehmen stehen. Auf der einen Seite, also die maritime Branche ist immer ein weltweites Geschäft und da auch im weltweiten Kontext wettbewerbsfähig zu bleiben und andererseits eben auch neue Wirtschaftsfelder dort zu entwickeln. Und ich glaube, dass sich viele Unternehmen auf den Weg gemacht haben. Hier konkret in Hamburg auch beschäftigen sich jetzt einige Unternehmen mit dem Windantrieb. Die Unternehmen sind sich auch bewusst dessen, dass sie eine Verantwortung tragen, auch gesellschaftlich. Es muss bloß auch am Ende wirtschaftlich, auch im internationalen Wettbewerb Sinn machen.
Und das war Klaus Mark, der Hamburger Geschäftsführer des maritimen Clusters Norddeutschland. Die Schifffahrt und der Meeresschutz, ein Thema auf dem Deutschen Schifffahrtstag. Vergangene Woche hier bei uns in Hamburg. Jenny Witt berichtet. Und gleich, da sind wir bei einer Legende zu Besuch, einer Schiffslegende, der ehemaligen Senatsbarkasse Senator. Die ist nämlich zurück von der Werft. Senator, so heißt eine ganz besondere Barkasse hier bei uns im Hafen. Baujahr 1964 und früher gehörte das Schiff dem Hamburger Senat. Staatsgäste sind mit dieser Barkasse durch den Hafen geschippert. Der New Yorker Bürgermeister Mikhail Gorbatschow oder 1987 Lady Di und Prinz Charles. Mit der Zeit wurde der Stadt der Unterhalt zu teuer und zu aufwendig. 2003 hat dann Kalli Bülow das Schiff für seinen Hafenrundfahrt Betrieb gekauft. Die vergangenen 6 Jahre aber, auch durch die Einschränkungen in der Corona-Zeit, lag die Barkasse stillgelegt an der Steganlage. Ziemlich unansehnlich war sie zuletzt geworden und das konnte so nicht weitergehen, sagt Jan Bülow, der den Betrieb mittlerweile führt.
So kannst du das Schiff nicht fahren lassen.
Das ist ein anderer Standard, den wir hier bieten wollen. Da kannst du nicht mit aufgequollenen Fensterbänken durch die Gegend fahren, wenn die Kunden da aus dem Fenster schauen. Das geht gar nicht.
Darum war die ehemalige Senatsbarkasse, früher hieß sie übrigens nicht Senator, sondern ganz einfach Strom- und Hafenbau, jetzt gerade auf der Werft, auf der Buschmann-Werft in der Norderelbe. Da ist die Barkasse wieder flott gemacht worden, alte Farbe runter, neue Farbe drauf und das klang dann zum Beispiel so. Oder so. Auch die Propeller wurden überarbeitet und die Hydraulikleitungen getauscht. Seit dieser Woche ist die Barkasse zurück von der Werft und auch wenn innen noch ein paar Restarbeiten gemacht werden müssen, das Mitfahren beim Hamburger Hafengeburtstag, das wollte man sich natürlich nicht entgehen lassen. Behalten wollen die Bülows das Schiff auf jeden Fall, dafür hängen sie zu sehr an der ehemaligen Senatsbarkasse.
Ja, weil wir das Schiff mögen, ganz einfach. Ne? Wir mögen das Schiff, das geben wir nicht weg. Fertig.
Die Form des Schiffes vom ganzen Rumpf, sowas kannst du heute gar nicht mehr bauen lassen. Heute wird eckig und praktisch gebaut, das ist billig, das ist einfach. Und diese Linienführung, den Schwung, den das Schiff hat von der Seite, diese ganze Rumpfform, das ist einfach schick, wenn sie im Wasser fährt und schwimmt, das sieht schick aus, also das gefällt mir.
Wir haben uns fest vorgenommen, demnächst mal mitzufahren fürs Hafenkonzert. Einen Film des Hamburg-Journals über den Werftaufenthalt der Barkasse Senator, den finden Sie übrigens auch bei uns in der ARD-Mediathek oder in der NDR-Hamburg-App. Und wenn Sie die Barkasse mal live sehen oder mitfahren wollen, sie liegt am Kajen, das ist bei der U-Bahn Baumwall, dort, wo auch die Hamburger Flussschifferkirche liegt. Und gleich, da gehen wir an Bord noch einer anderen Barkasse. Auf der Elbe und der Alster, da sind ja wirklich eine ganze Menge davon unterwegs. Und um Barkassen überhaupt im Hamburger Hafen steuern zu dürfen, da braucht man eine Ausbildung zum Hafenschiffer. Auch praktische Fahrtübungen gehören natürlich dazu. Und da waren wir mal dabei, an Bord der Berufsschulbarkasse Gertrud. Mehr dazu gleich. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier und jetzt geht es um einen Beruf, der wahrscheinlich mit zu den schönsten Berufen gehört, die man hier bei uns in Hamburg haben kann. Der des Schiffsführers auf einer Barkasse, auf der Elbe oder auf der Alster. Das haben auch ganz viele junge Leute erkannt, darum ist die Nachfrage nach dem Job auch riesig. Hafenschiffer, das ist eine dreijährige Ausbildung mit viel Theorie, aber natürlich auch mit regelmäßiger Praxis, direkt im Ausbildungsbetrieb oder in der Berufsschule. Danny Marquez-Marsalo ist mal für uns auf der Berufsschulbarkasse Gertrud mitgefahren.
Morgens 8 Uhr am Anleger Kajen, direkt neben der Flussschifferkirche. Hier liegt die Gertrud, eine fast 75 Jahre alte Barkasse mit Dieselmotor. Und Berufsschullehrer Gerhard Kerl ist der Schiffsführer. Einmal in der Woche wird's richtig voll, dann kommen Auszubildende, die Schiffsführer lernen. In mehreren Gruppen am Tag, eine Gruppe besteht immer aus 6 bis 8 jungen Leuten.
So, moin! Moin. Willkommen zum Schulblock auf der Barkasse. Wir wollen heute schleppen, das heißt jetzt erst Barkasse fertig machen, betriebsklar machen nach Wolke.
Die Azubis sollen nicht in die Wolken schauen. Wolke ist eine Eselsbrücke. Jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff, Elektrik. Wolke. Die Azubis überprüfen alles selbst. Einer macht ein Loch im Boden des Führerhauses auf, steckt einen Stab rein, er peilt.
540
Liter Diesel sind im Tank. Ein anderer misst den Ölstand am Motor. Das macht man genauso wie beim Automotor. Öl scheint niedrig zu sein.
Ich hätte den schon komplett. Der ist wieder so.
So, dann müssen wir ein bisschen Öl nachfüllen.
Nachdem alles gut aufgefüllt ist, kann es losgehen.
Alle Leinen los!
Die langen und kurzen Leinen sind gelöst. Die Gertrud legt ab, tuckert vorbei an der Kehrwiederspitze auf der Norderelbe Richtung Hansahafen. Gesteuert von Azubi Julian. Lehrer Gerhard Kerl schaut ihm dabei im Führerhaus über die Schulter. Kleiner Tadel.
Macht man auch vor Fahrtantritt normalerweise, ne?
Ansonsten ist Gerhard Kerl sehr zufrieden mit dem jungen Mann, der ruhig und gelassen über die Elbe schippert.
Also man muss natürlich den fließenden Verkehr hier, wie im Straßenverkehr auch, wie im Auto auch, im Auge behalten. Es gibt ja auch Vorfahrtsregeln hier im Hamburger Hafen. Wir sind eben aus dem östlichen Niederhafen rausgekommen. Sind jetzt hier im Hauptfahrwasser, das ist praktisch die Hauptstraße hier im Hamburger Hafen.
Hafenschiffer sind derzeit sehr gefragt. Die Azubis sind im dritten Lehrjahr. Sie werden zum Decksmann ausgebildet, können sich den Abschluss dann so anerkennen lassen, dass sie die Zulassung als Schiffsführer erhalten. Lena Schenk ist die einzige Frau an Bord.
Also wir haben bei uns in der Ausbildung jetzt
ich glaube, 3 Mädels, die das machen. Wir haben bei uns in der Firma auch noch eine Schiffsführerin. Es ist natürlich schwer zwischen den ganzen Männern. Und auch wenn du halt Leute hast, die aus der Seeschifffahrt kommen, ist es teilweise wirklich, da muss man wirklich mal durchatmen. Aber wenn man sich gut beweisen kann und wenn man ein großes Mundwerk hat, dann passt das.
Auch sie darf die Gertrud an diesem Tag steuern. Am Hansahafen sollen die Azubis üben, einen Ponton der HPA abzuschleppen, eine Runde drehen und dann wieder zurückbringen. Lena Schenk muss dafür viel am Steuerrad drehen.
Und geradeaus voraus.
Schwer auf jeden Fall. Also es ist schon schwer, weil halt das Ruder auch, also das Ruder möchte Mittschiff sein. Und wenn du aber komplett nach links, also auf Backbord einschlägst, dann hält der da die ganze Zeit gegen. Und dann musst du schon mit Kraft gegenhalten, weil du ja auch den Ponton hast, der ja auch nochmal ordentlich was wiegt. Also es ist schon schwer. Ich habe das jetzt das erste Mal gemacht.
Immer wieder wird rotiert, sodass möglichst viele steuern können. Die anderen schauen nicht einfach nur zu, sondern machen Leinen los oder geben den Decksmann, der auf das Heck der Gertrud achtet. Eigentlich muss die Barkasse für das Manöver immer parallel zum Ponton andocken. Einem Azubi gelingt das nicht. Die Gertrud ragt offensichtlich über den Ponton hinaus. Gerhard Kerl schaut etwas verschnupft.
Kommen nach oben, wir besprechen das Manöver nochmal. Liegt die Barkasse jetzt richtig hier?
Tut sie nicht. Und so wird wiederholt und wiederholt. Nach 3,5 Stunden ist es Zeit, zurückzufahren, damit die zweite Gruppe an Bord gehen kann. Insgesamt sei es ein erfolgreicher Übungstag gewesen, sagt Gerhard Kerl. Er ist sich sicher, dass alle ihre Prüfung bestehen werden. Nach 3 Jahren sieht er die Gruppe dann nicht mehr jede Woche. Was gut sei, denn wenn er sie wiedersehen würde, würde das ja bedeuten, sie seien durchgefallen. Aus der Welt sei sowieso niemand.
Das ist eine kleine Gemeinde, ist das hier, der Hafenschiffer. Wenn wir hier so auf solchen Ausbildungsfahrten auf dem Dienstag dann plötzlich eine Rundfahrtbarkasse von einer der Reedereien an den Landungsbrücken vorbeikommt und der Schiffsführer mir freudig zuwinkt und ich anerkenne, okay, dich habe ich letztes Jahr noch als Azubi gehabt, heute darfst du alleine fahren. Das macht einen auch ein bisschen stolz an. Ne?
Sagt Berufsschullehrer Gerhard Kerl. Macht dabei den Daumen hoch. Dann geht die Gruppe von Bord. Auf die Elbe dürfen sie schon bald ganz allein.
War super Tag heute. Tschüss.
Und wir wünschen den angehenden Hafenschiffern bei ihrer anstehenden Prüfung natürlich viel Erfolg. Und wenn Sie mögen, dann schauen Sie doch auch mal bei uns in der ARD Mediathek vorbei. Danny Marquez Marsalo hat die Hafenschiffer-Azubis auch mit der Kamera begleitet. Zu finden in der Sendung Rund um den Michel vom 4. Mai. Und das war es auch schon wieder für heute, aber nächste Woche, da sind wir natürlich wieder für Sie da. Und dann geht es ein kleines Stückchen elbabwärts. 2 Kilometer hinter dem Hamburger Hafen, bei Stromkilometer 634 in Höhe Finkenwerder, liegt eines der Herzstücke der Hamburger Industrie, das Airbus-Werk. Ursprünglich war das Gelände mal eine Werft, Flugboote wurden da unter anderem gebaut. Inzwischen ist Hamburg aber dank Airbus der drittgrößte Luftfahrtstandort weltweit. Wir sind dort unterwegs mit André Walter, dem Chef von Airbus Deutschland.
Das Airbus-Werk gehört zu Hamburg wie die Elbe und der Hafen, würde ich mal sagen. Und so sind wir auch miteinander verbunden. Das hat schon ein bisschen Kultur. Und wenn ich sehr früh hier am Standort bin, morgens, dann nehme ich mir mal einen Kaffee und gehe auch mal an die Hafenkante und schaue aufs Wasser. Wenn man noch so alleine ist, ganz früh morgens, dann entspannt das. Wir arbeiten quasi in einer Umgebung, wo andere Leute extra hinreisen und Urlaub machen.
Airbus-Chef André Walter. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Und damit sage ich Tschüss für heute. Ich bin Jan Wulff. Machen Sie es gut und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.